Seit knapp anderthalb Jahren residiert hier der Pianist und Musikwissenschaftler Siegfried Mauser. Hand aufs Herz, Siegfried Mauser, ist das so eine richtige Wohlfühlatmosphäre?
Naja, wenn man diesen Raum betritt und in diesem Raum zu arbeiten beginnt, weiß man natürlich um die Vergangenheit und man kann gegensteuern auf vielfältige Weise. Einmal steuert, wie ich meine, der Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich die Musik und die Kunst per se, gegen die Vergangenheit, treibt böse Geister aus, wie ich meine. Und zum anderen versuchen wir, die Räumlichkeiten auch insofern, man könnte sagen, etwas zu transformieren, als wir beispielsweise zeitgenössische Kunst reinhängen. Wir haben jetzt in den obersten Stockwerken Leihgaben von der Pinakothek der Moderne bezogen, junge Künstler ausnahmslos, die jetzt die Räume zieren, neben einer Büste von Johann Sebastian Bach, der natürlich weiter hier präsent sein soll. Aber ich glaube, auf diese Art und Weise ist von einem Negativgefühl eigentlich kaum mehr was zu spüren. Ich finde, man muss auch die Vergangenheit, die dranhängt, irgendwie annehmen und transformieren.
Luzi Fenner hat hier an der Hochschule studiert, sie promoviert gerade und hat deswegen einen guten Teil ihrer Lebenszeit in den letzten Jahren in diesen Mauern verbracht. Hat Sie, Frau Fenner, die Architektur oder die Geschichte des Hauses zeitweise irgendwie beeinflusst, vielleicht bedrückt?
Ich denke schon, dass es Momente gibt, in denen einem diese Geschichte klar wird und in denen ist sie dann auch bedrückend. Bei mir war es so, dass ich schon als Schülerin eigentlich von dieser Geschichte erfahren habe, weil wir hier in dem Raum eine Probe hatten mit einem Jugendorchester. Damals war ich 16 und ich habe die Hochschule eigentlich immer nur als Musikhochschule gesehen. Und dann kam da eine Gruppe rein, störte die Probe und der Leiter von der Gruppe hat über den Raum gesprochen, hat seine Gruppe auf den Balkon rausgeführt, hat darüber gesprochen, dass Hitler da seine Paraden abgehalten hat. Und das war für mich damals schon erschreckend, muss ich sagen. Also das war ein merkwürdiger Moment, fast ein bisschen irreal. Dann war es aber so, dass die Probe einfach weiterging und die Musik wieder im Vordergrund stand.
Jetzt stehen hier in diesem Raum Partituren von Schütz und von Bach. Das macht sich schon besser als allerhand Brauner Tant. Die Kompositionsklasse von Hans-Jürgen von Bose genießt in der Bundesrepublik einen sehr guten Ruf. Schüler wie Moritz Eggert oder Jörg Wittmann, die machen von sich reden und von sich reden, haben auch Sie gemacht, Herr von Bose. Zum Beispiel vor 10 Jahren war das ungefähr Schlachthof 5 hieß, eine Oper, die sich ein wenig mit dem Dritten Reich beschäftigt hat. Sie sind damals relativ heftig angegangen worden von sensiblen Feuilletonistenseelen. Und vor 6 Jahren war es, glaube ich, in Münster. Da hatten Sie einen Kompositionsauftrag, die Deutsche Motette, und die wurde dann gar nicht erst aufgeführt. Auch da hat man Ihnen unterstellt, Sie würden rechtes Gedankengut transportieren und sogar, Sie würden sich deshalb möglicherweise in diesen Gemäuern hier ziemlich wohlfühlen. Sie waren darüber reichlich sauer.
Ich war darüber reichlich sauer und wenn ich das sagen darf, Sie haben mir damals sehr geholfen mit einem fantastischen Artikel, wo ich das Gefühl hatte, es war auch die entsprechende Entrüstung dahinter, auch von Ihrer Seite. Es ist absurd. Schlichtweg. Man kann gar nicht viel dazu sagen. Tatsache ist, das ganze Thema ist schon noch sehr tabuisiert, gewissermaßen mit Recht, in gewisser Weise. In anderer Weise muss man sagen, wie damit umgegangen wird. Aber wir sprechen ja fast jeden Tag darüber, im Moment sowieso, wo sich das Kriegsende, der Jahrestag nähert. Ich glaube, dass man die Dinge unglaublich präzise trennen muss, ja, um überhaupt vorwärts zu kommen. Also, was Sie erwähnten, dass also Musik sich mit dem Dritten Reich oder mit Luftangriffen oder überhaupt beschäftigt, was ja in der Literatur ein Thema war, was Sebald im Grunde salonfähig erst gemacht hat. In der Musik ist es das vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. Ist eine Sache. Eine andere Sache ist, ob man an einem Haus lehrt, wo das Gebäude aus einer Zeit kommt oder in einer Art und Weise eingerichtet war und hergerichtet war für Nazi-Größen. Was eben so ist. Ich weiß auch nicht ganz genau, muss ich sagen, wie die Verwaltung der Hochschule, wie das überhaupt entstanden ist, dass die Hochschule hier reinkam in diese Gebäude. Aber darüber wird vielleicht noch zu sprechen sein. Ich halte es eher für zufällig. Ich finde das Gebäude an sich angenehmer als manche andere Musikhochschulen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt auch einen bedrückenden Aspekt, das stimmt. Die Räume selber sind sehr groß, sehr schön, haben große Fenster, was angenehm ist zum Unterrichten, die meisten auf jeden Fall. Die Atmosphäre, wenn man das Haus betritt, ist merkwürdig. Schon allein die Türen, wo man also zu dritt sich dagegen stemmen muss, um die Türen aufzubekommen. Es hat was Gigantisches irgendwo oder Gigantomanisches. Ich bin etwas zwiespältig, ja, aber im Grunde genommen kann man sich, also ich fühle mich in meinem Unterrichtsraum zum Beispiel wohl. Ja, man kann sich ja wohlfühlen.
Ich meine, das falscheste Herangehen ist ja wahrscheinlich tatsächlich, wenn man sowas tabuisiert, wenn man drüber schweigt, wenn man irgendeinen Mantel drüber breitet, denn dann machen sich wahrscheinlich Mythen und schräge Ideologien breit und eine seltsame heimliche Verehrung von Gegenständen mag aufkommen. Und da hilft dann eigentlich nur eins, das ist die Aufklärung, und die hat, wie ich finde, in sehr spannender und auch in sehr gründlicher Weise mit einer Buchpublikation begonnen, die der Kanzler der Hochschule, Alexander Krause, gerade eben rausgebracht hat. Sie ist erschienen im Münchner Alitera Verlag. Wir werden nachher noch ein bisschen Werbefunk dafür machen. Es ist ja eine Stadtgeschichte, eine Stadtteilgeschichte, die Sie eigentlich geschrieben haben. Und zwar über einen Münchner Bezirk, über den man bisher kaum was gelesen hat. Auch da vielleicht ein Stück Verdrängung, Herr Krause?
Also, dass hier in der Maxvorstadt Verdrängung stattfindet, möchte ich jetzt eigentlich nur auf dieses Parteizentrum selber beziehen. Also, ja. Anlass für diese Publikation war auch nicht direkt jetzt der Führerbau oder das jetzige Gebäude, sondern Anlass war die Adresse Arzestraße 12. Ist entstanden durch das Interesse an Thomas Mann, dessen Schwiegereltern Pringsheim auch schon in einem Gebäude mit der Adresse Arzestraße 12 gewohnt haben. Dann haben die Nazis diesen Führerbau errichtet und haben diesem Führerbau die Adresse Arzestraße 12 gegeben. Nach dem Krieg war dann hier das Amerika-Haus drin und dann 57 die Musikhochschule, die übrigens ihre ersten 100 Jahre im Odeon verbracht hat. Das Odeon wurde dann 1944 zerbombt. Die Musikhochschule irrte dann etwas umher, war teilweise im Maximilianeum untergebracht, dann in der Stuckvilla, in einer Villa in Grünwald noch. Und 1957 ergab sich dann eben die große Chance, dieses belastete Gebäude hier zu bekommen. Zunächst nur die Südhälfte, dann ein paar Jahre später auch noch die Nordhälfte dazu. Und ich finde das nach wie vor eine ideale Verwendung für solch ein Gebäude hier. Die Musikhochschule mit ihrer, also Musik ja nun an sich schon etwas Friedenstiftendes, dann die Jugend, die Internationalität hier. Wir haben ja Studenten aus 45 verschiedenen Ländern. Und das finde ich also eigentlich ideal, dass wir hier drin sind.
Gab es nicht mal Probleme mit so rechten Wallfahrern, die ja, das hier ist, so ein bisschen...
Das ist eine große treffen, Gefahr, ja. Mit der wir immer wieder rechnen müssen. Wir sind da auch immer wieder sehr achtsam, dass uns das nicht passiert. Aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden, dass der ein oder andere Neonazi irgendwo eine Kerze hinstellt. Damit müssen wir leben. Und ich fürchte auch, das wird, wenn hier mal in der unmittelbaren Nachbarschaft das NS-Dokumentationszentrum errichtet wird, dass dann sowas noch häufiger passiert. Nicht? Denn dann wird die Öffentlichkeit noch mehr darauf gestoßen. Und das kann auch viele Probleme mit sich bringen für eine kulturelle Institution, für eine Ausbildungseinrichtung, wenn die dann in die Nähe von sowas gebracht wird.
Meine Herr von Bose.
Entschuldigen Sie, eine Sache ist natürlich schon sehr interessant. Ich habe es im Laufe der Jahre gemerkt, seitdem ich hier unterrichte, wenn man in einem solchen Gebäude ist, kommt irgendwie immer eine Frage auf, nämlich die Musik, die Frage nach der Musik der 30er Jahre. Und das ist überhaupt noch nicht erschöpfend behandelt, finde ich. Ja? Weil natürlich sowohl Sowjetunion als auch das Dritte Reich belastet sind, weil die ganzen Zeugnisse erst allmählich ans Licht gekommen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht in diesem Zusammenhang eine Lanze für Werner Egk, braucht er auch gar nicht brechen, aber so eine Oper wie Peer Gynt, die 1938 in Berlin uraufgeführt wurde und damit stigmatisiert war, durch dieses Uraufführungsdatum, ist ein hervorragendes Stück, finde ich. Und es kommen immer wieder auch von den Studenten Fragen nach der Musik der 30er Jahre. Ist sehr interessant. Und ich glaube, es wird auch mehr werden.
Ein Hauptrepräsentant war ja hier tätig, nämlich Richard Trunk, der genau in der neuralgischen Zeit Rektor hier an der Hochschule war, ein hochgefeierter Komponist. Es gibt beispielsweise eine Richard Trunk-Gesamtausgabe, die in Tauberbischofsheim verlegt ist, ich glaube mit 25 Bänden, und da hat Hans wirklich recht, eine auch musikwissenschaftliche, musikhistorische Auseinandersetzung mit den dezidierten Nazi-Komponisten, die also genau auch innerhalb der relevanten Generation geboren wurden, hat nicht stattgefunden. Stattgefunden hat sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Überhang, Strauss, Zitzner und so weiter, aber die Generation danach, die sozusagen in das Nazi-Regime hineinwuchs, als junge Künstler und Komponisten, da steht die Auseinandersetzung nach wie vor aus.
Ein Forschungsauftrag, den sich Ihr Haus ja vielleicht vornehmen kann, hätte möglicherweise ja auch klärende Wirkung. Ich meine, der Grund, auf dem dieses Haus steht, war ja eigentlich lange Jahre, lange Jahrzehnte das Haus einer großbürgerlichen Kulturfamilie. Hier fanden viele Konzerte statt. Die Pringsheims waren ja eine Münchner Familie, die alles, was die Kultur der Stadt hervorbrachte, um sich versammelte. Allerdings wurden sie, soweit ich weiß, enteignet, um Platz zu schaffen dann hier für diese Bauten. Herr Krause, das war schon
gut. Ja, man muss fairerweise sagen, das Grundstück der Pringsheim war nicht exakt an dieser Stelle. Es war 100 Meter weiter südlich. Aber eben diese Adresse ist identisch und die Nähe ist natürlich da. Das ist also völlig richtig. Pringsheims haben ein Haus damals gehabt, in dem, wie Bruno Walter mal sagte, an manchen Abenden ganz München sich traf. Da wurde Musik gemacht, da wurden Künstler begrüßt, da wurden große Feste gefeiert. Also das war schon damals ein ganz wichtiger kultureller Treffpunkt, so wie wir es jetzt sind und so wie in den 50er Jahren eben auch das Amerika-Haus hier war. Das sind innerhalb von 9 Jahren sind hier 10 Millionen Besucher gewesen. Also hier war auch in den 50er Jahren schon richtig was los.
Kulturzentrum.
Richtig was los.
Darf ich was fragen wegen Amerika-Haus, was Sie sagten? War das ein Versuch sozusagen den Teufel auszutreiben, dass das Amerika-Haus hinterher hier reingesetzt wurde?
Soweit möchte ich nicht gehen, aber die Amerikaner haben dieses Gebäude hier genutzt, weil es eines der wenigen erhaltenen Gebäude hier war. Sie wussten natürlich, was hier drin war. Und ich habe auch ein schönes Zitat gefunden. Als das Amerika-Haus eröffnet wurde, hat damals der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard gesagt, der böse Geist ist aus diesen Mauern ausgetrieben. Also das, was wir eigentlich heute für uns reklamieren, immer wieder, das haben die damals auch schon gemacht. Und ich behaupte ja auch immer, das haben die mit so großem Erfolg gemacht, dass eben jahrzehntelang das Ganze überhaupt kein Thema mehr war. Okay. Als ich hier zur Schule ging, hat mir kein Mensch erzählt, dass das hier der Führerbau war. Das ist mir alles erst in den 90er Jahren erst wieder klar geworden. Und das, der Geist war ausgetrieben und jetzt sind wir wieder dabei, ihn auszutreiben.
Ja. Ja, komisch, er war nie ganz vertrieben, aber vielleicht passiert das ja jetzt unter der neuen Ägide endgültig. Man erzählt sich immer so Geschichten über die Räume im Untergrund, riesige Tunnelsysteme, gespenstische Vernetzungen bis zum Stachus und bis an die Isar. Ich durfte einmal vor vielen Jahren ein bisschen durch diesen Untergrund stromern und muss sagen, es war tatsächlich irgendwo gruselig. Irgendwo stand noch eine alte Badewanne rum und dann wurde fast schon reliquienhaft gesagt, da hat der Hitler mal drin gebadet oder so. Ist da was dran? Sind diese also Sachen?
Ich finde das längst nicht so dramatisch, wie das manchmal dargestellt wird. Man muss sich vorstellen, das ist ja ein großes Parteizentrum gewesen in dem ganzen Viertel Arzestraße, Gabelsberger Straße, Barer Straße, Karlstraße. Da waren ganze Menge, insgesamt 36 Gebäude, die zentral versorgt wurden. Und da brauchte man natürlich für die Versorgung Gänge und Leitungen zur Pflege der Leitungen. Und ein Großteil dieser Gänge ist heute immer noch erhalten. Da kann man unten rein, aber das sind Versorgungsgänge. Da ist eigentlich nichts Gespenstisches dran, finde ich zumindest. Aber wenn man da selten reinkommt oder in der Vergangenheit mal drin war, dann verklärt sich das alles vielleicht. Also ich finde das alles nicht so dramatisch.
Ja, dafür haben Sie ja auch dieses Buch geschrieben, um die Dramatik aus der ganzen Sache ein bisschen rauszunehmen. Wie gesagt, dieses Buch ist im Münchner Alitera Verlag erschienen, www.alitera.de. Was wird es kosten oder was kostet es?
Das kostet 9,90 Euro.
Das finde ich sehr preiswert, denn es ist toll illustriert, es ist super gut recherchiert, es gibt einen ausgezeichneten wissenschaftlichen Apparat. Also www.alitera.de, da kann man das bestellen. Wir machen jetzt aber noch mal einen kleinen Zeitsprung zurück, vielleicht in die gute Zeit des Genius Lotzi, zurück in die Zeit der Pringsheims und hören aus dieser Zeit ein Lied von Richard Wagner, das erste der Wesendonck-Lieder. Man kann sich gut vorstellen, dass das hier in der Gegend auch aufgeführt worden ist. Es singt Sigrid Plundrich, Sopran. Sie ist Studentin bei Professor Friedrich Lang und sie ist in der Liedklasse von Helmut Deutsch und begleitet wird sie von Nikolai Krügel. Auch aus der Liedklasse von Professor Helmut Deutsch hören wir das erste Wesendonk-Lied der Engel.